Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Sport kann bei Fans und Bewunderern die skurrilsten Blüten treiben. Es werden Autogramme oder Devotionalien gesammelt, es werden Archive angelegt, es wird gedichtet, fotografiert oder der Lieblingsmannschaft hinterhergereist, manchmal quer durch die Welt. Doch manche Menschen begeben sich auf die dunkle Seite der Leidenschaft. Sie lassen das, was im Sport unbedingt dazugehört, nämlich die Fairness, links liegen und stören, vielleicht auch angeregt durch Alkoholkonsum, friedliche Wettbewerbe durch Pöbeleien oder sogar durch Gewalt. Mit der Frage, was Sport alles anstoßen kann, hat sich Florian Felix Wey in seinem Feature zwischen Hingabe und Krawall beschäftigt.
Ich sehe hier Handschuhe, steht drauf Mörderhandschuhe, rote Handschuhe. Warum sind das Mörderhandschuhe?
Das bin ich, vor 25 Jahren. Ich stehe mit dem Mikrofon in der Hand in einer Baracke in Sagard auf Rügen. Auf den Spuren eines Verbrechens?
Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hat man in mehreren Ländern parallel Versuche gestartet, um von dem alten Rosshahn gefüllten Handschuh loszukommen. Es wurden Versuche gestartet mit wassergefüllten Handschuhen, mit Lufthandschuhen, bis man auf Schaumstoff verfiel.
Erklärte mir damals 1999 der inzwischen verstorbene Boxer Leo Weichbrot.
Dies ist ein ungarischer Versuch, wo der Schaumstoff vorher nicht getestet war. Er saugt alle Feuchtigkeit auf, aber da er die Feuchtigkeit bindet, wird er hart wie Beton und hat dadurch den Beinamen Mörderhandschuh bekommen.
Wieso fällt mir jetzt dieser O-Ton ein, der seit einem Vierteljahrhundert in den Grüften meines Computers schlummert, weil ich nichts wegschmeißen kann? So wie es auch Leo Weichbrot nicht konnte?
Es war nur eine ganz geringe Auflage in der Nullserie hergestellt und die geschlossen zur Firma zurückging, um dort im Reißwolf vernichtet zu werden. Nur aufgrund des großen Sammelinteresses des dreifachen Olympiasiegers László Papp durfte er ein Paar für sich behalten, das später hier im Museum landete und nachweislich das einzige Paar seiner Art noch existiert.
Ich habe natürlich auch gefragt, warum denken Sie, dass es gerade die Wurst ist?
Das ist jetzt noch merkwürdiger. Boxhandschuhe, Wurst und Gesang.
Also die rhythmische Anlage ist: Wollen wir Stuttgart Siegen sehen, müssen wir zusammenstehen.
Fehlt nur noch das Bier.
Ich habe ja zwar über Eintracht Frankfurt geschrieben, beziehungsweise da Feldforschung betrieben, habe aber an der Uni Mainz promoviert. Da ist es dann die Weinschorle.
Nicht im Seminarsaal, nehme ich mal stark an, sondern im Stadion.
Also ich habe meine Interviews damit angefangen: Wann waren Sie zuletzt im Stadion und haben Sie da was gegessen? Sie konnten wirklich sehr, sehr detailliert berichten, wann denn eine Wurst gut ist. Manche wollten sie dunkler gebraten, manche heller und so weiter. Aber da waren auch die Schweigsamsten plötzlich total euphorisch und konnten dann darüber sprechen.
Zwischen Hingabe und Krawall. Was Sport anstoßen kann.
Sendungen wie diese zum Beispiel. Ein Spaziergang? Nein. Ein Hürdenlauf. Über die Nebeneffekte von Sportbegeisterung. Unerwarteterweise zeigt sich die erste Hürde darin, dass viele Menschen gar nicht so gerne über ihre Leidenschaften sprechen. Außer natürlich in diesem einen speziellen Punkt.
Die beste Wurst gibt es in Mainz vor dem Stadion, dann kommt Darmstadt 98. Frankfurt ist so irgendwo mittendrin.
Tun Sie Senf drauf, einfach Senf drauf.
Die Anthropologin Jaya Bauri hat das Ess- und Trinkverhalten in Fußballstadien erforscht und dabei festgestellt, dass es bei manchen Menschen doppelt um die Wurst geht. Man könnte vermuten, der Sport sei dann nicht mehr die Hauptsache oder dass es auch noch sehr schöne Nebensachen gibt, die von der Hauptsache gar nicht so einfach zu trennen sind. So wie sich einst Leo Weichbrot den Mörderhandschuh für sein privates Boxmuseum auf Rügen sicherte, das längst nicht mehr existiert. Aus Sammelleidenschaft für Sportutensilien. Oder wie Menschen in Stadien singen, zu viel Alkohol trinken, sich nackt ausziehen und über den Rasen rennen, wobei das fast immer nüchtern passiert und eine lange Tradition hat.
Und in diesen olympischen Ringen tanzt ein Mensch, ein Mann, Ich weiß nicht, ob er dahin gehört. Er gehört mit Sicherheit nicht dahin. Er tanzt nackt doch herum und da kommen die Sicherheitskräfte. Nun ist es doch noch passiert. Er hebt sofort die Arme hoch und wird gleich abgeführt. Wie konnte das passieren?
Das konnte es bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal vermutlich deshalb, weil auf der Seite des Nackttänzers das Überraschungsmoment lag.
Sie haben gemerkt, dass ich gezögert habe, weil ich nicht wusste, ob es zum Programm gehörte. Ich denke zurück an 1952 an Helsinki, als der Friedensengel hereinflog ins Stadion und wir glaubten, das gehöre mit zum Programm.
Flitzer erscheinen als Formgestalten, die den Spitzensport als Medium nutzen, um sich selbst als Subjekte sichtbar zu machen,
sagt die Sportsoziologie und eröffnet unseren kleinen Parcours mit einer ganz besonderen Bewegungsform.
Flitzer tauchen einzeln oder in Gruppen auf, präsentieren sich nackt, teilbekleidet oder kostümiert, tragen Schuhe oder laufen barfuß, sind bemalt oder unbemalt, alt oder jung, maskiert oder unmaskiert.
Karl-Heinrich Bette, Felix Kühnle, Flitzer im Sport.
Jetzt ein Flitzer auf dem Rasen des Weserstadions. Zwei Ordner hinter ihm her. Er macht ein bisschen Heckmeck mit den Ordnern. Jetzt sind 3, 4 dabei. Das wird eine saftige Strafe geben. Er hatte seinen Auftritt. Wir haben ihn erwähnt. Er wird sich freuen. Und keiner hat's bemerkt.
Die spontane Erscheinung eines Nacktflitzers in Sportstadien und Arenen irritiert. Weil das Sportpublikum im Zeitalter fortgeschrittener Zivilisierung auch im Spitzensport nicht auf die ungeschminkte Beobachtung von Nacktheit eingestellt ist.
Der Penis, also wollen wir sagen jetzt hier der Vorkopf bei Minusgraden, fängt an zu brennen, nicht? Die Eichel, dann fasse ich den mit der Hand schon mal so an und wärme so ein bisschen, nicht? Das geht dann.
Der 2020 verstorbene Bielefelder Ernst Wilhelm Wittig alias Ernie der Flitzer war ein bundesweit bekannter Nackedei, der nicht nur Sportevents mit seinem Körper beehrte, sondern den gesamten öffentlichen Raum. Ein Profi der zur Schaustellung, den die Herausforderungen seines Hobbys, wie der O-Ton aus den 90er Jahren zeigt, bis ins letzte Glied forderten. Hierzulande ein Pionier, war er international keineswegs der Erste.
Historisch überliefert ist der erste Nacktläufer im universitären Milieu an der Washington and Lee University in Lexington, Virginia, im Jahre 1803. Die erste Sportarena, in der sich ausgerechnet vor den Augen der Royal Family nackte Tatsachen entblößten, we are not amused, war das Londoner Twickenham Stadion 1974 bei einem Rugby-Match vor 53.000 Zuschauern. Der Medienerfolg des Australiers Michael O'Brien, sein Foto ging um die Welt, rief zahllose Nachahmer auf den Plan. Man könnte fast sagen, von der Sportstörung wurde das Flitzen zur Risikosportart sui generis.
Was, wie man von Ernie erfahren konnte, auch etwas mit sportlichem Misserfolg an anderer Stelle zu tun haben mag. Der Bielefelder jedenfalls war zuvor als Gewichtheber und Bodybuilder gescheitert.
Was ich nie im Sport gekonnt habe, an Meisterschaften und so weiter und so fort. Immer unter ferner Liefen bin ich da gewesen und dann nie in der Presse auch notiert worden, auch in diese kleinste Randnotizen nicht. Habe ich mir gewaltig drüber geärgert. Und dieser ganze Frust, diese Enttäuschung für jahrelanges, hartes, entbehrungsreiches Training, das hat sich so angestaut und so gesammelt, dass das jetzt mit einem Mal Weihnachten 87 rausgekommen ist.
Gewollt, oh, es hat Furcht. Und das ist also ein Nocketer oder sein Recht.
Man ist ja selbstständig praktisch, nicht? Zack, man zieht sich aus und schon ist man der, dem man bekannt geworden ist und wo man sich sehen will und wo man Anerkennung bekommt.
Im Lichte einer derartigen Herangehensweise erscheint das Flitzen im Spitzensport als Strategie, mit der moderne Subjekte in einer durchaus kuriosen und exzentrischen Weise auf das Risiko der Bedeutungslosigkeit und des Nicht-Beachtet-Werdens in der Gegenwartsgesellschaft reagieren.
Sagt die Soziologie, fügt aber an,
Flitzer werden von den anwesenden Zuschauern nicht in Grund und Boden verdammt. Sie erwerben vielmehr auch eine Prise Respekt und Anerkennung ob ihres Mutes, sich als Störenfriede zu exponieren.
Und ein Flitzer rennt in dieser Sekunde durch das Stadion. Tobenden Applaus, er hält die Regenbogenfahne hoch. Flagge zeigen für Toleranz, für Vielfalt. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, selten habe ich mich über einen Flitzer so gefreut.
Why don't we do it in the road?
zunächst belegt ist Anfang der 60er Jahre, 63 oder 64, dass die legendäre Kurve The Cop in Liverpool Beatles-Songs ohne musikalische Unterstützung durch Tonband oder sonstiges wirklich nur für sich alleine gesungen hat. Und das ist einer der ersten Belege einer Musik, die von innen heraus musiziert wird.
Erläutert der Chorleiter und Historiker Moritz Tempel. Womit wir bei einem weiteren Nebeneffekt des Sports angelangt wären. Wo wird außerhalb der doch eher selten besuchten Kirche inbrünstiger intoniert als im Stadion?
Die Wahrnehmung von Fußball als Religionsersatz nicht unbeachtet gelassen, treten Parallelen zur christlichen Religionsausübung seit dem frühen Mittelalter zutage.
Heißt es in einem Aufsatz von Moritz Tempel über Fangesänge. Religion ist über Jahrhunderte hinweg aber keineswegs eine Kuschelzone gewesen. Das Stadion steht dem nicht nach. Wir hören Kampfgesänge, wüste Töne.
Unsere Feinde sind rot-weiße Ihr Gestank und Geschwätz asozial. Ihre Eltern sind Geschwister und geschieden. Tod und Hass den Wichern aus Kolonia.
So angefeindet von ihrem nördlichen Nachbarn Leverkusen, suchen die Kölner Schutz im Dom und stimmen einem Choral mit Orgelbegleitung gleich die Hymne an. Mehr Stonn zu dir, FC Köln.
Es gibt natürlich im Vergleich zum alltäglichen Umgang miteinander etwas andere Bewertungen, was da noch in Ordnung ist und was dann irgendwie unter der Gürtellinie ist. Die verschiebt sich im Stadion natürlich, aber eben in einem Rahmen, der dann auch soziologisch erklärbar ist, nämlich wir grenzen uns durch die Diffamierung von anderen Gruppen von diesen ab und bestärken uns dadurch auch gegenseitig.
Betrachten wir den Fangesang systematisch. Schon immer gibt es
anfeuernde, unterstützende Fangesänge.
Hertha!
Solidarische, solidarisierende Fangesänge.
We love you, Dortmund, wie du.
Fordernde Fangesänge.
Noch ein Tor!
Euphorische Fangesänge.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
Huldigende Fangesänge.
Müller, Fußballgott!
Ausgrenzende Fangesänge.
Wir wollen keine Werder-Schweine!
Diffamierende, verhöhnende Fangesänge.
Ihr seid nur ein Karnevalsverein.
Irreführende, irritierende Fangesänge.
Bayern, wir hören nichts.
Dass aus der Masse heraus spontan jemand tritt, der einen Gesang anstimmt, das war in den 80er Jahren, in den frühen 90er Jahren in Deutschland gang und gäbe, ist aber heutzutage eigentlich nicht mehr die Regel, sondern da wird der Fangesang, die Anfeuerung von vorne koordiniert.
Ein entscheidender Punkt. Fangesänge werden fast immer vom Anführer der Ultras initiiert und gleichsam dirigiert. Eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, wie Moritz Tempel schreibt.
Seit den 1990er Jahren hat sich aus den Fans eine Untergruppe herausgebildet, die sich selbst als Ultras bezeichnet. Anlass der Entstehung nach italienischem Vorbild war hauptsächlich das Bestreben, die zu dieser Zeit schlechte Stimmung in deutschen Fußballstadien zu verbessern.
Im Stadion wird ja oft auch gerade Männern zugeschrieben. Im Stadion sieht man Männer weinen und es werden ganz schreckliche Schimpfworte zum Teil gerufen von Menschen, von denen man das sonst überhaupt nicht erwarten würde. Also der Sport ist in dem Moment, glaube ich, gar nicht auf sich selbst bezogen, sondern ist wirklich ein Event, ein Schauspiel, an dem man teilnimmt.
Was nicht nur die Anthropologin Jaya Bowery so sieht, sondern auch Moritz Tempel an der erweiterten Struktur der Fangesänge bemerkt. Zu den aufgezählten traditionellen Kategorien ist mit der Ultrakultur etwas Neues hinzugetreten.
Wenn wir beispielsweise einen Fangesang von den Fans von Bayer 04 Leverkusen haben, Ole Ole, wir sind die Nordkurve, wir singen für unseren Bayer und reisen durchs ganze Land. Da ist die Mannschaft nicht mehr Inhalt. Wir sind die Nordkurve. Wir reisen durchs ganze Land. Da ist die interpretierende Fangruppe auch gleichzeitig Adressat des Gesanges. Und das ist neu. Man könnte eigentlich das Geschehen auf dem Rasen aussetzen, unterbrechen oder einen großen eisernen Vorhang davor hängen. Und die Inhalte dieser Art von Fangesängen würden immer noch aufgehen. Und die habe ich eben dann selbstreferenzielle und kollektivbildende Fangesänge genannt.
Ja, wir haben die schönsten Lieder.
In der Tat. Aber wo? Ortswechsel. Berlin, Stadion an der Alten Försterei.
Halleluja.
Seit 2003 gehen die Berliner Union-Fans kurz vor Weihnachten in ihr Stadion, um sich besinnlich einzustimmen. Motto: An der Mittellinie wird gesungen.
Union, Fußball, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes für die Menschen, weil es auch ein Zuhause ist. Und gerade bei Union ist es eben so, dass es eigentlich eine große Familie ist, zu der man da gehört. Und das spürt man. Und normalerweise geht man zum Fußball und dann geht man ins Stadion und dann guckt man sich Fußball an und fabuliert über die Dreierkette, die Viererkette und über die Auswechslung und die Spielausrichtung. Während wenn wir zur Union gehen, dann ist das sehr intimet auch.
Erzählt Thorsten Schlüter, ein Fan, aber doch noch ein bisschen mehr, nämlich Deutschlands bekanntester Fußballmaler.
Natürlich bin ich kein Fußballmaler, genauso wie ich kein Hiddenseemaler bin oder kein Indienmaler oder sonst was.
Sondern zum Beispiel auch anspielungsreicher Titelerfinder.
Titel wie Die Mauer muss weg oder Polterabend oder Ein spätes Tor oder Ein weites Feld oder Der einzige Fleck. Das sind natürlich Titel, mit denen Unioner was anfangen können, aber die auch Poesie in sich tragen. Und das ist ja das Verrückte immer wieder, dass bei Union auch ganz viel Poesie mitschwingt.
Kulturelle Pauseneinlage. Fußballgedichte.
Die höchsten Spielgelüste stillt ein Fußball, der mit Luft gefüllt. Doch Medizinbälle beherzt, barfuß zu kicken, Elend schmerzt, weil sie mit Sägemehl betankt, des Spielers und mein Versfuß krankt.
Paul Rother, Fußball und andere Sportgedichte.
Fußfall, fußfällig klingt höflich, fürstlich, herzöglich, bischöflich. Fußball klingt dagegen grob wie ein Alltagswort des Mob. Fußbällig klingt sogar döflich.
Abpfiff. Zurück zu Thorsten Schlüter, Künstler, Union-Fan.
Der Verein hat mich gefunden und gab gar keine Alternative dazu. Und wenn man dann einmal von diesem legendären Union-Virus gepackt ist, dann lässt er ihn nicht mehr los.
Zum Beispiel als Bildmotiv. Der 12. Mann, der Fanblock, das schlagende Herz des Vereins. Acryl auf Karton 2001.
Ja, das pulsierende Herz ist eine Arbeit, die aus der 2000er Trikotreihe eigentlich, wenn man sie so nennen will, entstanden ist. Da habe ich versucht, das Union-Gen das erste Mal festzuhalten in Form des pulsierenden Herzes. Das pulsierende Herz bei Union ist der Fanblock.
Bildbeschreibung.
Rot. Noch mehr Rot. Rot in allen Schattierungen. Drumherum weiß.
Die Farben von Union.
Wir sind im Radio. Es wäre unfair gegenüber der Expressivität von Thorsten Schlüters Fußballgemälden, etwas zu liefern, was das Radio nicht liefern kann. Einen visuellen Eindruck. Ja, eine visuelle Beeindruckung.
Radio kann Sprache. Thorsten Schlüter zum Glück auch. Bildbeschreibung 2.
Donnerhall und Lavaglut ist eins der beiden Hauptwerke. Das ist ein sehr großformatiges Gemälde, also 2 Meter mal 2 Meter etwa. Und beschreibt eigentlich die gesamte Energie, die bei Union im Stadion so wie Lavaglut, wie Donnerhall kulminiert. Und Assoziation zur Choreografie vor jedem Spiel ist natürlich ein Donnerhall. Es ist die Ekstase, die Leidenschaft, diese Faszination des Gemeinschaftserlebnisses, dieses Pulsieren, das habe ich versucht in dieser Arbeit zu ballen.
Rote und weiße Dreiecke, ein paar gelbe Farbtupfer, unschwer als Fahnenmeer zu erkennen. Irgendwie brodelt es hier im Stadion.
Es ist laut, es ist grob, es ist wild, es ist spontan, es ist enthusiastisch, es ist auch nicht immer freundlich, es ist auch böse. Es ist alles, was in einem Menschen auch so drinsteckt, an Emotionen, an Leidenschaft, an Wut, an Ärger.
Dieser Tag, ins Stadion zu gehen, ist einfach eher so, dass man sagt, es ist ein Tag, wo man alle Selbstzwänge mal und Fremdzwänge mal weglässt und einfach nur genießt. Freizeit.
Wir sind alle durchtrainiert und athletisch. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport. Besser am Glas als wir, ey, das geht nicht. Trinken ist auch Sport, trinken ist auch Sport.
Das alkoholische Tränk ist wie so ein Übergangsritus, würde man jetzt vielleicht in den Kulturwissenschaften sagen, von der einen Situation in die andere Situation. Vielleicht auch das Feierabendbier ist ja auch so ein Beispiel. Man hatte einen anstrengenden Tag und für manche ist es dann eben so, jetzt ist der Übergang in die Freizeit das Bier.
Wie mein Großvater immer gesagt hat, du kannst immer trinken, was du willst. Du musst auch vorher was essen, aber achte darauf, dass es sich gut kotzen lässt.
Zitiert Jaya Bowery einen Befragten ihrer ethnologischen Interviews.
Ich sag mal, wer mal Spaghetti durch die Nase gezogen hat, der weiß, von was mein Großvater gesprochen hat.
Das ist ein klassisches Beispiel für eine Person, die da wirklich exzessiv unterwegs ist, würde ich sagen, sowohl was Trinken als auch Essen angeht. Es gibt ja Personen, die sehr, sehr früh auch losziehen und gerade wenn so ein Spiel um 15.30 Uhr ist, man vielleicht nicht direkt in der Stadt wohnt, ist man da vielleicht schon ab 11 Uhr irgendwie unterwegs und fängt schon an, Alkohol zu trinken.
Und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der Sport einen falschen Verhaltensanstoß gibt. Zugegeben, auch Konzerte und Party-Events koppeln vermeintlich gute Laune oft an enthemmten Alkoholkonsum, aber sie bieten sich nicht allwöchentlich dafür an. In diesem Punkt allerdings hat Jaya Bowery eine interessante Beobachtung gemacht.
Die Personen, die wirklich jedes Mal ins Stadion gingen, hatten zwar ein ritualisiertes Verhalten, für die war es aber nicht ganz so aufgebauscht wie für die, die vielleicht nur, weiß ich nicht, fünfmal die Saison gingen. Weil für die war das wirklich klar, das ist jetzt mal unser Tag. Wir trinken im Zug schon unser erstes alkoholisches Getränk. Und das habe ich bei zum Beispiel Dauerkartenbesitzern zwar auch beobachten können, aber nicht mehr so in der Intensität. Und ich glaube, die, die nicht so oft gehen, für die ist dieser Alkoholexzess noch wichtiger.
Ungleich wichtiger ist allerdings das kulinarische Highlight des Wochenendes, die Stadionwurst. Die ist zwar nicht unbedingt gesund, doch auch nicht gesundheitsschädlich. Ihre spielbestimmende Dimension sollte man nicht unterschätzen.
Ich hatte zum Beispiel eine Person interviewt, die gesagt hat, ich kaufe mir immer meine Wurst, bevor das Spiel beginnt. Und dann setze ich mich hin und erst, wenn der Anpfiff ertönt, kann ich reinbeißen.
Und sie Senf drauf.
Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, was passiert denn dann, wenn du das nicht machst? Ja, dann könnte es natürlich schon sein, dass das Spiel irgendwie einen anderen Ausgang nimmt als gewünscht.
Die Wurst wird als fußballbezogene Notwendigkeit idealisiert und in ihrer Symbolkraft beinahe mystifiziert,
schreibt Jaya Bowery in ihrer Dissertation.
Bier und Wurst in Kombination oder einzeln sollen in ihrer übernatürlichen Funktion den Verlauf des Spiels beeinflussen und der eingeweihten Gruppe zeigen, dass alles für die Mannschaft gegeben wurde.
Alles geben mit vollkommenem Körpereinsatz, Essen und Trinken für den Sieg. Das vielleicht ist die Verbindung zwischen Sport und jenen Leidenschaften, die vom Sport angestoßen werden. Auch Singen, Flitzen und andere Nebentätigkeiten fordern körperlichen Einsatz. Sogar, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, das Sammeln. Denn der Sammler, der seine Schätze wie die Glucke ihre Eier verteidigen muss, schafft dies nicht immer nur mit guten Worten, wie der Boxer Leo Weichbrot 1999 eindrücklich schilderte.
Hier hatte ich einen Senatsvertreter der Stadt Hamburg, der für sich in Anspruch nahm, er könnte hier ein Fach räumen, weil hier da Sachen drin sind, die die Stadt Hamburg nicht hat. Das ist für mich sogar ein freches Auftreten, wenn die Worte fallen. In einem Dorf auf Rügen kann nicht etwas von der Stadt Hamburg sein, was die Stadt Hamburg nicht besitzt.
War das klug vom Besucher aus der Großstadt, sich mit einem Boxer anzulegen?
Den Mann habe ich natürlich erst nach höflicher Aufforderung, das Museum zu verlassen, wie er nicht ging, mit Gewalt entfernen müssen.
Gut, ich danke Ihnen. Jetzt hören wir dann damit auf.